predige über den Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10, folgende. Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10, folgende. Im Übrigen werdet gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Denn unser Ringkampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Beherrscher dieser Welt der Finsternis, gegen die Geisterwesen der Bosheit in den himmlischen Regionen. Darum ergreife die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage Widerstand leisten und alles vollbringen und standhalten könnt. So haltet nun stand an euren Lenden, gegürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und beschut an den Füßen mit Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Und ergreifet bei dem allen den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen werdet löschen können. Und nehmet an euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und seid hierzu wach mit aller Beharrlichkeit und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort verliehen werde mit unerschrockenem Auftun meines Mundes, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums kundzutun, um dessen Willen ich ein Gesandter bin in Ketten, auf dass ich dabei die Freimütigkeit beweise, zu reden, wie es mir obliegt. Vorhin hatten wir gerade von einem Kampf gehört, wobei es verboten war, zu treten, zu beißen und zu kratzen. Das ist also ein relativ gebremster Kampf gewesen. Ich denke, unser Leben ist auch ein Kampf, wobei dort getreten, gebissen und gekratzt wird, auch geschossen und viele andere unangenehme Dinge geschehen. Und zwar heißt es hier, dass dieser Kampf ausgeht von den Mächten der Finsternis, diesen Geisterwesen der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir wissen nach Aussagen der Bibel, dass Gott seine Engel geschaffen hat, um ihn zu ehren, um uns zu helfen im Leben. Dass aber einer dieser obersten Engelfürsten meinte, er könnte selbst der Oberste werden und ungefähr vielleicht ein Drittel der Engel mitgenommen hat, dass er aus diesem Lichtengel zu einem, ja, wie soll man das sagen, Gegenspieler Gottes versuchte sich zu entwickeln und aus den Engeln, die er mitnahm, Dämonen wurden. Ist der Teufel oder auch Satan genannt in der Bibel. Viele unter uns glauben, das sei so eine theologische Kasperle-Figur, die irgendwo so im Arsenal des Schreckens der Kirche die Leute bei der Stange halten soll. Ich persönlich bin nicht dieser Meinung, sondern denke, dass es eine lebende Person ist, die wahrscheinlich auch heute Morgen hier unter uns sein wird, genauso wie Jesus hier ist. Dieser Fürst der Finsternis, wie die Bibel ihn nennt, arbeitet mit Vorliebe gegen Christen, weil es die sind, die Gott ehren, während er ja Gott entehren möchte, um selbst geehrt zu werden. Ich habe gerade vor kurzem mal meine Konfirmanden gefragt, wer von ihnen glaubt, dass der Teufel heute lebt. Immerhin die Hälfte waren dieser Meinung, ein großer Teil sicher unsicher. Früher hatte ich mal vor ein paar Jahren Konfirmanden gefragt, da waren von 25 nur 3 der Meinung, dass er heute lebt. Das heißt, diese Meinung hat zugenommen. Vielleicht hat das Fernsehen mitgewirkt, wo ja inzwischen echte lebende Hexen auftreten. Junge, hübsche Frauen, die lächelnd bekunden, dass sie schon mehrere Menschen umgebracht haben. Und viele Leute meinen, das ist alles Blödsinn, das gibt es gar nicht. Oder gerade vor kurzem so ein Geistheiler, der seine Heilungsshow da entfalten wollte. Allerdings hat es nicht ganz geklappt. Das sind alles Dinge, die so mit den Mächten der Finsternis geschehen. Unser Leben soll Gott ehren, das ist der Sinn unseres Lebens. Und der Teufel möchte gerne, dass unser Leben Gott entehrt und dass dadurch er geehrt wird. Er greift an, hier wird das genannt, Pfeile, brennende Pfeile. Ich will ein paar dieser Angriffe nennen, allgemeine und auch praktische. Er kann angreifen, wie wir das vorhin hörten, durch Unlustgefühle. Welcher Christ hatte nicht schon vor großen Aufgaben, die vor ihm standen, so richtig das Gefühl der Unlust, wo er sagte, am liebsten würde ich alles hinschmeißen und irgendwo mich in ein Mauseloch verkriechen oder Urlaub machen. Aber Gott führt ihn weiter und dann verändern sich gewöhnlich diese Gefühle. Dieser berühmte englische Prediger Spurgeon, von dem viele etwas gelesen haben, hatte mal so einen Briefwechsel mit seinem Vater eben, wo er fragte, was er tun sollte, damit diese dummen Gefühle vor der Predigt einmal weggingen, aber sagte, da kann man gar nichts tun, nur predigen, das heißt weitermachen. Der Teufel greift an durch Gefühle. Oder wem ging es nicht schon so, dass er jemand eingeladen hat, komm doch mit zu dem Filmabend, nächste Woche haben wir einen, kann man gut dazu einladen. Und dann sagten Leute, ich komme mit. Und plötzlich eine Viertelstunde vorher riefen sie an, sagen, ich habe keine Lust, ich komme nicht mit. Das heißt, da hat der Teufel sie lahmgelegt auf der Gefühlsebene. Und sie ließen sich lahmlegen, weil sie das nicht wussten, dass sie eigentlich hier angegriffen werden. Sie dachten, das sind ihre Gefühle, aber eigentlich waren es die, die der Feind auf sie übertrug. Der Feind Gottes arbeitet, sagte ich letzten Sonntag wohl, mit Zuckerbrot und Peitsche. Das heißt, er arbeitet mit Verführung und mit Druck. Verführung bedeutet nicht, dass er uns immer zu Unmoral verführt. Vielleicht verführt er irgendjemand nur dazu, dass er Tag und Nacht arbeitet. Das reicht auch schon. Da hat er nämlich weder für seine Familie Zeit noch für Gott und ist schon weggeführt. Vielleicht führt er einen anderen in irgendeinen tollen Posten in einem Verein hinein, wo er so engagiert ist, dass er für die Dinge Gottes überhaupt keine Zeit mehr hat. Vielleicht führt er einen Jugendlichen in einen Sportverein, der haargenau zu der Zeit liegt, wo sich Christen treffen, sodass er für dieses Treffen der Christen keine Zeit mehr hat, weil er sich für den Sport entscheidet. Sportverein ist nicht schlecht, Verein überhaupt ist nicht schlecht, Arbeit ist nicht schlecht, aber der Feind Gottes kann das einfach gebrauchen. Oder er führt in neue Bindungen hinein, dass man sich an Menschen bindet, an Organisationen, an Denkschablonen, um so nicht mehr frei zu sein für Gott. Er verführt natürlich auch zur Unmoral, wenn man diese ganze sexuelle Enthemmung nimmt, die zurzeit läuft, dann ist es klar, dass hier sicher nicht Gottes Maßstäbe verwirklicht werden, sondern die der anderen Seite, diese ganze Ausziehwelle, weil er gerne Menschen bloß darstellt, um ihre Blöße nicht nur körperlich zu zeigen. Er klagt Menschen gerne an und sagt, guck mal du, so bist du, so siehst du aus. Nicht nur körperlich, sondern guck mal, da hast du einen Fehler gemacht und dort und das bist du. Und du willst noch Gotteskind sein? Das geht nicht. Ich hätte eine Bitte an euch, ob ihr ein bisschen ruhiger sein könnt. Das wäre hilfreich für mich und für euch. Der Feind Gottes stört auch durch technische Pannen. Wir haben mal so eine Jugendevangelisation gemacht, wollten einen Film vorführen und der Apparat lief eine halbe Stunde nicht. Da war nichts zum Gehen zu bewegen. Oder dass plötzlich irgendwelche Geräte nicht gehen, die man einsetzen möchte. Er benutzt alles, was er kriegen kann. Er greift an auf der körperlichen Ebene, dass Leute gesundheitliche Probleme haben. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal im Evangeliumsrundfunk eine Ansprache auf Band sprechen wollte, hatte ich urplötzlich eine Magen-Darm-Infektion und solche Gleichgewichtsstörungen, das heißt, mein Kreislauf war so kaputt, dass ich mir gar nicht zutraute, Auto zu fahren, um dahin zu fahren. Und dann wollte ich noch jemanden mitnehmen. Ich habe überlegt, kann ich das überhaupt verantworten, in dem Zustand jemanden noch mit in mein Auto zu nehmen, wo ich gar nicht weiß, ob ich das selber schaffe. Ich fuhr dann trotzdem hin, habe den anderen mitgenommen. Und von Stund an hatte ich keine Probleme dieser Art mehr. Das heißt, es war einfach etwas, was vor dem Start lag. Und als ich es wagte, trotzdem weiterzugehen, war es wie weggeblasen. Kam auch nicht wieder in dieser Weise. Es gibt seelische Angriffe, dass Leute niedergeschlagen sind. Manche, dass sie Gedanken der Selbstzerstörung haben und manche das leider auch umsetzen und sich das Leben nehmen. Viele denken, diese Gedanken der Selbstzerstörung kämen von ihnen selbst. Die kommen normalerweise von dem Feind Gottes, der sie in uns hineinlegt. So wie ein Kuckuck seine Eier in fremde Nester legt, so kann der Feind Gottes seine Gedanken in unsere Gedankenwelt hineinlegen. Und die meisten denken, das wären ihre eigenen Gedanken. In Wirklichkeit sind sie ihnen nur eingepflanzt von dem Feind Gottes. Und das muss man unterscheiden lernen, darin besteht ein Teil unseres Kampfes. Dass man unterscheiden lernt, bin ich das jetzt selbst Oder sind es eigentlich Gedanken des Feindes in mir, wo man zum Beispiel plötzlich aggressiv wird, auch in der Gedankenwelt, oder unreine Gedanken auftauchen, oder Bitterkeit sich breit macht, oder Hochmut, ich kann es viel besser als die anderen, oder eben diese Bitterkeit, warum arbeite nur ich in der Gemeinde so viel und die anderen setzen sich hin und lassen sich bedienen? Das sind keine Gedanken Gottes. Und die muss ich in Jesu Christi Namen bekämpfen lernen, um diese Pfeile abzuwehren. Ja, der Feind verführt gerne zu Passivität und zu Resignation, dass man irgendwo sagt, na, lass die Sache laufen ohne mich, sich zurückzieht. Der Feind Gottes ist Realität, sicher auch heute Morgen hier, sicher auch in der Gedankenwelt von diesem und jenem. Aber das Wort Gottes ist schärfer und hier wird jetzt eine Waffenrüstung aufgeführt, durch die wir diesem Feind Widerstand leisten können, um die Werke Gottes trotz dieser Behinderung zu tun. Der Paulus schrieb diesen Brief aus einem Gefängnis, das heißt, er war persönlich gefesselt. Vielleicht war er an einen Soldaten gefesselt, vielleicht war der Soldat nur mit ihm im Raum, ohne dass er mit Ketten mit ihm verbunden war. Und er hat jetzt die Rüstung eines Kriegers beschrieben, die hatte er Tag und Nacht vor Augen, mehr oder minder, und sagte, so müssten Christen aussehen, so mit einem Helm, mit einem Schwert, mit einem Panzer, mit den richtigen Schuhen, mit einem Gürtel und dann noch die notwendige Übung haben, damit sie sich durchsetzen können gegen diesen Feind Gottes. Und diese Waffenrüstung Gottes beschreibt er und sagt, ihr solltet einen Panzer der Gerechtigkeit haben, das heißt, euch nicht gleich von jedem Angriff des Feindes verwunden lassen. Ja, nicht so ein Panzer der Empfindlichkeit oder der Bitterkeit tragen, sondern der Gerechtigkeit Gottes, das heißt eigentlich seiner Liebe und seiner Vergebung, dass er euch annimmt, sodass ihr nicht dauernd verwundet werdet von dem Feind, sondern weitermachen könnt. Ihr sollt den Helm des Heils haben, das heißt nicht verwirrte Gedanken und unreine Träume, sondern klare Gedanken, die Gott euch gibt und Reinigung durch sein Blut. Das war ein kleiner Tipp nur, den möchte ich hier wiederholen, habe ich schon mal getan. Es gibt ja Leute, die nachts die unmöglichsten Dinge träumen, ohne dass sie das wollen. Und wenn ich abends bete, Herr Jesus, reinige mein Bewusstsein und mein Unterbewusstsein durch dein teures Blut, dann sind diese Träume meistens verschwunden. Das kann man ja jeden Abend beten. Reinige mein Bewusstsein und Unterbewusstsein durch dein teures Blut. Und dann haben diese Träume meistens Abschied genommen, weil sie eben an Gottes Reinigung nicht vorbeikommen. Wir sollten einen Helm des Heils aufhaben, das heißt die Gedankenwelt auch Gott öffnen und ausliefern. Und wenn ungute Gedanken kommen, sie in Jesu Christi Namen von uns weisen. Manche praktiziert das, manche hat es noch nie gelernt, dass man ungute Dinge von sich weisen kann, so wie wenn jetzt hier ein Krakeeler reinkäme und dann ein Mitarbeiter auf ihn zuging und würde sagen, kommen Sie doch bitte mit raus, wir unterhalten uns draußen. Das heißt, er würde ihn wieder rausbringen. So kann man unreine Gedanken in Jesu Namen von sich weisen, kann sogar Bitterkeit von sich weisen, Hochmut und was da immer so alles ankommt. Und wenn es wiederkommt, in Jesu Namen weise ich es wieder von mir, bis es verschwunden bleibt. Das war der Helm des Heils, dann ein Gürtel der Wahrheit. Wahrheit ist unteilbar, sagte vor kurzem jemand, auch im Beruf, wenn der Chef sagt, sagen Sie dem Kunden, ich bin nicht da. Denke ich an zwei junge Christen, die ich kenne, die sagten, das kann ich ihm leider nicht sagen. Und dann war der Chef ziemlich aufgeregt, aber er hat diese Christen beide nie mehr gebeten, sowas am Telefon weiterzugeben. Und einen Chef habe ich persönlich mal kennengelernt, diese Art. Und er hat sogar später diesen Mitarbeiter sehr gelobt, weil er sich auf ihn verlassen konnte. Und es geht ja manchmal auch, oder es geht eigentlich auch ohne Lügen. Denn die Wahrheit ist eigentlich das, was in Ewigkeit bleibt, da Jesus die Wahrheit ist, während der Teufel der Vater der Lüge ist und er wird auf ewig verdammt sein. Wahrheit bedeutet natürlich auch, wenn ich sehe, ich kann mich hier profilieren, dass ich dann sage, Herr, ich will mich nicht profilieren, sondern es geht darum, dass du geehrt wirst, denn das ist der Sinn meines Lebens, das ist die Wahrheit. Nicht, dass ich Profil gewinne durch irgendetwas, sondern dass du Profil gewinnst unter uns, dass du geehrt wirst. Und es wäre gut so. Der Gürtel der Wahrheit, Notlügen sind übrigens auch Lügen. Ja, dann an den Füßen Schuhe mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Wir haben gerade vorhin hier Kinder gesehen und auch schon solche, die gerade dabei sind, Jugendliche zu werden. Wir haben so eine Turnschuh-Generation, die ja bis hin in die Politik inzwischen vorgedrungen ist. Was ist das für ein Zeichen, Turnschuhe zu tragen? Ist es ein Zeichen der Beweglichkeit oder der Lässigkeit? Haben diese jungen Christen auch Turnschuhe für Gott an? Sind sie da auch so einsatzfähig, beweglich oder nur lässig und sagen, ich lasse mich bedienen? Ist die Frage, bin ich bereit, mich von Gott einsetzen zu lassen, wo immer er das möchte? Oder möchte ich im Wesentlichen dabei sein und sehen, was die anderen machen und wie sie das machen? Es wäre gut, für Gott einsatzfähig zu sein, für das Evangelium des Friedens. Gerade im Hunsrück war es eine riesige Demonstration. Solche großen Demonstrationen hatten wir noch nie für den Schutz des ungeborenen Lebens. Denn da würde wirklich Friede entstehen mit Gott, wenn wir für diesen Frieden auch im Mutterleib demonstrieren könnten, für diesen Frieden, der das Leben erhält. Nicht nur für diese Demonstration der Angst, dass man Angst hat, wir werden auch abgeknallt, wenn wir dort solche Knallkörper aufstellen. Ich habe das jetzt etwas scherzhaft formuliert. Wie sieht es aus mit dem Schild des Glaubens? Mit dem können wir die vorigen Pfeile löschen. Schild des Glaubens bedeutet, dass ich weiß, Gott ist bei mir. Nicht jeder Angriff kann mich persönlich treffen. Ich mache eben weiter, trotz Unlustgefühlen, und überwinde sie. Ich weise diese unreinen Gedanken von mir und versuche mit Gottes Hilfe unfreundliche Worte an ihn weiterzugeben. Schild des Glaubens wäre sehr wichtig. Dann kommt das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, die einzige Angriffswaffe hier. Klar, so ein Ritter mit seiner Rüstung, was wäre er, wenn er kein Schwert hätte? Könnte ihn umwerfen, das ist ja nicht so furchtbar beweglich. Aber mit dem Schwert wird es gefährlicher. Das Schwert des Geistes ist die Bibel. Und deshalb ist so wichtig, dass wir sie lesen jeden Tag. Und dass wir wichtige Verse lernen. Wenn Ihnen ein Bibelvers beim Lesen gut gefällt, dann versuchen Sie ihn doch samt der Bibelstelle zu lernen. Denn wenn Sie irgendwo in Schwierigkeiten sind im Beruf, können Sie nicht die Bibel nachschlagen. Aber wenn Sie den Vers gelernt haben, wird er Ihnen einfallen und Sie trösten oder die richtige Richtung zeigen, in der es weitergeht. Einsatzfähiges Schwert zu haben, und da könnte man jetzt viele Beispiele bringen, wie Entmutigung durch Zusagen Gottes überwunden wurde oder wie man gerade dabei war, so eine Lüge vielleicht doch zu schlucken, wenn einem nicht ein Wort Gottes dann wieder den anderen Weg gezeigt hätte. Und dann schließlich das Gebet. Wir sollen beten zu aller Zeit. Gebet ist wahrscheinlich der stärkste Einsatz, den wir bringen können, denn durch Gebet verändern sich Dinge am meisten. Und deshalb ist der Teufel am meisten Christen nicht beten. Wenn man hinsetzt, die Bibel zu lesen und zu beten, fällt einem ein, oh, ich müsste ja noch den so und so anrufen. Und das müsste ich auch gerade noch vorbereiten, damit es nachher einsatzfähig ist. Und so bestehen auch Christen manchmal nur aus Vorbereitung und aus wenig Gebet. Wenn wir viel beten, haben wir enge Gemeinschaft mit Jesus. Einmal wird unsere Persönlichkeit dadurch verändert, weil wir von ihm geprägt werden. Und zum anderen kann er viel tun. Bei dem Beten frage ich mich manchmal allerdings, glaube ich das, was ich bete, oder sage ich es nur? Ja, sage ich nur richtige Worte oder glaube ich das, was ich bete? Und wenn ich es glaube, ist es schön, wenn ich nur richtige Worte sage, dann muss ich eben weitermachen, bis ich diese Worte irgendwann auch mit Gebetsglauben füllen kann. Beten füreinander, wenn es geht, nicht nur für den kleinen Bereich, in dem man selber lebt, denn die Gemeinde ist viel größer als der kleine Bereich, in dem man selber lebt. Und der Paulus sagt sogar, betet für mich, damit ich Gottes Wort richtig verkündigen kann. Ein Prediger ist eigentlich nur so viel wert wie das Gebet für ihn. Er ist so die Speerspitze, aber der Speer kriegt die Beschleunigung vom Schaft her und die Spitze fliegt dann eigentlich nur mit. Das Gebet ist das Wichtigste. Ich verrate kein Geheimnis, dass wir oft mit natürlichen Waffen kämpfen, statt mit geistlichen Waffen. Wenn jemand unfreundlich ist, sind wir auch unfreundlich. Das heißt, wir reagieren mit dem Schwert des Ärgers und des Zornes, statt mit dem Schwert des Geistes. will ein Beispiel bringen, nicht um jemanden schlecht zu machen, das könnte jeder von uns auch tun. Auf der Autobahn fährt einer auf der Überholspur und vor ihm ist alles besetzt. Ja, da fahren alle Autos schon auch auf der Überholspur, rechts fahren auch welche. Und hinter ihm dann so ein großes Auto, so mit Lichthupe dauernd, als ob jetzt alle auf die Seite springen und er da so durchrauschen kann. Und das ärgert ihn natürlich ziemlich. Gut, sagt er, dem werde ich das mal zeigen. Und er macht Platz, fährt rechts rüber, lässt den vorfahren, fährt schnell wieder dahinter und bearbeitet ihn jetzt die ganze Strecke mit Lichthupe. Viele, viele Kilometer. Ja, genau die gleiche Waffe, mit der er geschlagen wurde, mit der schlägt er zurück. Das ist sehr wirkungsvoll, der wird sich sicher furchtbar geärgert haben, dieser Vordermann. Aber es ist eine ungeistliche Waffe. So leben wir oft, ich sicher auch an diesem oder jenem Punkt. Und es wäre hilfreich, wenn wir sagen können, Herr, du siehst, dieser Mann ist so furchtbar aufgeregt, dem fehlt irgendwie der Friede. Hilf doch, dass er ruhiger wird, dass er das sein lassen kann, damit er in seinem Herzen Frieden gewinnt. Denn irgendwas stimmt bei dem ja nicht. Es sei denn, er wäre also unter furchtbarer Not und größtem Zeitdruck, aber da kann man die Leute auch nicht von der Autobahn drängen. Wir kämpfen oft mit fleischlichen Waffen, mit natürlichem Einsatz, statt mit geistlichen Waffen. Ich will noch ein Beispiel bringen, das ich schon mal vor einiger Zeit brachte. In Haiti gibt es ja den Voodoo-Kult. Voodoo-Kult, das ist ein Kult, der von Afrika kommt, wo Dämonen angebetet werden, mit dem Ziel, dass sie uns ja in das eigene Leben hineinkommen, sodass man dann besessen ist von ihnen und dann sagen kann, ich habe den so und so Dämon in meinem Leben, hoffentlich ist er stärker als der Dämon in deinem Leben. Und als Beweis dafür, dass man besessen ist, hält man die Hände in Brennen, eine offene Flamme hinein, ohne sich zu verbrennen. Und da gibt es Medizinmänner, sowas gibt es ja auch in Deutschland, die nennen sich zwar nicht so, die auf dieser geistigen Ebene Menschen umbringen. Gibt es auch unter uns übrigens in Deutschland. Und das Beispiel hatte ich schon mal erwähnt, da hat man eine Nonne, die aus der Kirche kam, eine brennende Kerze auf den Weg gestellt, wo man wusste, da muss sie vorbeigehen. Und das war das Zeichen dafür, wir werden dich umbringen. Ja, nicht mit Messer oder Pistole, sondern auf diese geistige Weise, mit Besprechungen und Zaubersprüchen und solchen Flüchen. Und die Nonne wusste, was das bedeutet und hat diese Kerze mit dem Fuß weggekickt, sodass sie ausging. Mit dem Ergebnis, dass sie halbseitig gelähmt war und heute noch nicht arbeiten kann. Nach Jahren immer noch gelähmt ist. Das heißt, sie hat eine geistliche Macht mit einer natürlichen Waffe bekämpft, nämlich mit dem Fuß, und deshalb hat sie eine Verletzung erlitten, weil das die falsche Waffe gegen diesen Feind war. Ich kenne eine Missionarin persönlich, der hat man auch dort eine Kerze auf den Weg gestellt und sie wusste auch, was das bedeutet. Und sie ging an dieser Kerze vorbei und sagte, Jesus ist der Sieger, ein fantastischer Heiland, der ist viel stärker als jeder Dämon und Medizinmann und was es da so gibt. Und sie hat noch jahrelang ihren Dienst getan, ist gerade jetzt pensioniert worden. Das heißt, ihr ist gar nichts geschehen, weil sie eine geistliche Macht mit einer geistlichen Waffe, das heißt mit Gebet und Glauben bekämpft hat und dadurch Sieger blieb. Das war nur ein Beispiel für fleischliche und geistliche Waffen, also für natürliche und geistliche Waffen. Oder wir hatten von dem Petrus gehört, der hatte da einem dieser Mitarbeiter von diesem hohen Priester das Ohr abgeschlagen und Jesus musste es wieder heilen. Das heißt, er musste das, was der Petrus mit einer natürlichen Waffe kaputt machte, wieder ganz machen, weil das Unsinn war, was er gemacht hätte. Ich will nicht alles zusammenfassen, es ging letztlich um die Frage des Kampfes und ob wir da durchkommen und Gott ehren. So, ich will mit drei Fragen schließen. Die erste ist, mach dich dein Glaube einsatzbereit. Hast du auch im geistlichen Leben Turnschuhe an, nur als Beispiel. Mach dich dein Glaube einsatzbereit. Das zweite, wie gehst du mit deinem Schwert um? Bist du da in Übung? Ist das scharf oder verrostet? Wie gehst du mit deinem Schwert um, das heißt mit der Bibel? Und das dritte, führ dich dein Glaube ins Gebet. Ich wiederhole die drei Fragen. Der erste war, mach dich dein Glaube einsatzbereit. Der zweite, wie gehst du mit deinem Schwert um? Und das dritte, führ dich dein Glaube ins persönliche Gebet. Herr Jesus Christus, wir loben dich als diesen Sieger, der am Kreuz die Sünde besiegt hat, den Teufel und in der Auferstehung auch den Tod. Wir loben dich, dass wir im Glauben zu dir gehören und beten dich an als diesen wunderbaren Herrn. Amen.